Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Es ist so ein Montag, da müssen wir einfach mal wirklich uns ehrlich machen. Kennst du diese Aussage eigentlich oder diesen Satz? Wir müssen uns mal ehrlich machen. Ich finde es eigentlich ganz schlimm.
Hallo, nee, Sarah. Nee, kenne ich auch nicht. Nee. Und ich gebe dir recht, klingt irgendwie schräg.
Wir müssen uns mal ehrlich machen.
Wir müssen uns ehrlich machen. Wir müssen uns nackig machen.
Ja. Aber das ist auf jeden Fall mal an der Zeit, mal zu hinterfragen, sind wir denn da immer ehrlich mit uns, ehrlich mit unseren Hunden? Oder ist es so, dass wir auch ganz gerne mal, also gar nicht jetzt wissentlich die Unwahrheit sagen, sondern dass wir auch es positiver darstellen, alles manchmal wie es ist. Es gibt so einige Begegnungen, da habe ich so ein bisschen den Verdacht gehabt. Und irgendwie denke ich mir auch so, man braucht vielleicht auch manchmal für sich selber so das gute Gefühl, dass alles in Ordnung ist mit sich selber, mit dem Hund und so weiter. Und ich bin sehr gespannt, was du so zu erzählen hast, gerade aus deiner Erfahrung heraus als Hundetrainerin. Ich glaube, vielleicht kann man es auch so sehen, dass es einfach nur eine andere Wahrnehmung ist, die man hat von sich und vom eigenen Hund.
Ich finde das Thema super interessant, weil das ist eigentlich, würde ich sagen, das, was Hundetrainer am allermeisten machen müssen, die Leute dazu zwingen, mal ehrlich zu sein zu sich, weil ich finde, dass das ein echtes Problem ist und dass das echt auf Kosten der Hunde geht.
Ja, genau deshalb ist es mir über den Weg gelaufen, das Thema. Und bevor wir da richtig tief einsteigen, wie war dein Hundemoment der Woche?
Ja, da werde ich jetzt ganz ehrlich sein, er war richtig kacke. Oh. Ich habe mich so aufgeregt, Mike, weil ich fahre an so einer Landstraße lang mit meinem Lastenrad. Im Lastenrad sitzt die Boogie und rechts laufen Mika und Ronja. Dabei geht es mir in erster Linie darum, dass die zwei halt ausreichend laufen. Ich kriege diese Tiere jetzt gerade ja nicht mehr vernünftig bewegt wegen Boogies Behinderung. Und bis der Rollstuhl dann vielleicht endlich da ist, müssen wir halt uns irgendwie anders helfen. So, und jetzt ist das Wetter ja gerade noch gut, dass man das machen kann. Heißt, ich fahre an der Landstraße lang, sodass die Hunde halt einfach ein bisschen rennen. Und jetzt ist Landstraße folgendes Problem. Da fahren halt bei uns echt viele LKW drüber oder Busse oder Traktoren. Und das ist für Ronja halt die Hölle. Ja, und ein optimaler Zustand, aber auch sie daran zu gewöhnen, weil wenn sie rennt, hat sie keine Zeit, so viel darüber nachzudenken oder Angst zu haben. Sie ist zwar die ganze Zeit, als würde man sie da lang prügeln, so guckt sie bei jedem LKW, geht sie auch mal wieder näher ans Babu und wenn er weg ist, kann sie wieder ein bisschen entspannter laufen. Aber okay, also sie ist sehr angespannt und gestresst und das ist für sie alles irgendwie sehr anstrengend, wenn wir da langfahren. Und jetzt ist es ja so, dass wenn du mit so einem Lastenrad und zwei Hunden dran fährst, dann bist du ja recht breit und dieser Weg, der ist recht schmal. Heißt, ich fahre mit so einem permanenten Schulterblick, ich drehe mich immer wieder um und gucke, ob von hinten einer kommt, damit wir uns so ein bisschen zusammenraffen, damit man uns gut überholen kann von hinten. Ne? Von vorne sehe ich das ja. Und das klappt auch alles wunderbar, außer es kommt so einer von diesen, und jetzt muss ich das mal so sagen, und ich sage das jetzt auch ganz hässlich und unschön, von diesen Rennrad-Ärschen, ja. Diese Menschen meinen ja, sie wären so cool, dass sie keine Klingel brauchen.
Ja.
Ne? Ist so. Und das ist etwas, das hat mich schon geärgert, als meine Kinder klein waren. Das ärgert mich, solange ich Hunde besitze. Und es wird mich wahrscheinlich noch ärgern, bis ich irgendwann den Löffel abgebe. Ich verstehe das nicht. Warum? Zur Hölle. Könnt ihr euch nicht eine fucking Klingel an euer Fahrrad dran machen? Ihr stresst uns alle so hart. Warum ist das, geht es wirklich um die paar Gramm? Geht es dabei darum? Ja, ist es das? Wie viel wiegt denn eine Klingel, eine klitzekleine Klingel? Also wenn es nur eine Kinderklingel von einem Kinderfahrrad wäre, ja, da, wenn ich darüber nachdenke, wie die Klingel von der Loda, die wiegt vielleicht 20 Gramm. Macht euch eine Klingel da dran. Das nervt so hart. Dann kommt der von hinten angerast. Wenn ich regelmäßig einen Schulterblick mache, sehe ich die Fahrräder immer kommen. Aber jetzt beim Rennrad, das ist halt echt schnell. Na, dann kann das schon mal passieren, dass ich das eben nicht von hinten, und die sind ja auch noch sauleise, und dann statt, dass der klingelt oder ruft oder sagt, Entschuldigung, bitte Platz machen oder auch Entfernung schon so, ich komme, keine Ahnung, irgendwas, knallt der von hinten so über die Ronja hinweg quasi. Also der hat noch nicht mal links überholt, wo auch noch mehr Platz gewesen wäre, sondern rechts überholt und ist dann so nah an der Ronja gefahren, dass der noch einen halben Kick verpasst hat. Die ist so in sich zusammengebrochen, dass die unter sich gemacht hat. Und der Typ fährt weiter, als gäbe es uns gar nicht. Und ich habe dem nur hinterher geschrien, warum zur Hölle klingelst du nicht? Oder beziehungsweise sag doch was, echt. Also ich mache echt Platz sofort. Ich bin immer super schnell. Ich habe nie Probleme mit irgendjemandem. Ich mache mich so klein, ich kann. Es funktioniert super. Man kann toll an uns vorbeifahren. Aber warum nicht einfach klingeln? Oder in dem Fall dann rufen. Und der hat die wirklich erwischt, auch mit dem Fuß. Ne, die hat sich super erschrocken. Ich habe mich erschrocken, uns alle erschrocken. Und ich habe Minuten gebraucht, die wieder aufzubauen. Und ich kann ja nicht sagen, wie ich mich aufrege darüber. Ich meine, du merkst es, ich reg mich so auf darüber. Ich finde das unmöglich. Wieso? Das ist so rücksichtslos. Und das ist, was mir halt so echt auffällt, wir werden alle immer rücksichtsloser, immer asozialer. Und
das ist der Punkt. Ja.
Das nervt so sehr. Mhm. Kindern gegenüber, da habe ich auch schon krasse Sachen erlebt, den Hunden gegenüber, anderen Menschen gegenüber, alten Menschen gegenüber. Ich sehe Leute, die fahren durch den Gegenverkehr, um zu überholen, weil man zu langsam auf den Zebrastreifen zufährt. Also, was soll man sagen? Was ist los mit euch da draußen? Ey, reißt euch mal zusammen.
Es ist leider genauso, wie du sagst. Mir fällt es auch immer wieder auf, dass so die Verrohung immer krasser wird und manchmal auch bei so Alltagssituationen, die mich auch fassungslos zurücklassen, bei dem ganzen Thema Hund logischerweise sowieso. Und die Inakzeptanz und die Respektlosigkeit, ich finde es auch bitter. Ich habe auch immer total Angst übrigens, wenn ich inzwischen durch die Innenstadt, zum Beispiel durch Köln mit dem Auto fahren muss. Weil ich wirklich Panik habe, dass mir irgendjemand auf der Windschutzscheibe landet, weil er einfach weiterfährt als Fahrradfahrer. Oder ich gucke schon 3 oder 4 Mal hinter mich und Schulterblick noch und nöcher. Und weißt du, was dann passiert? Dann passiert, dass du ein Hubkonzert hinter dir kriegst. Also es ist nicht so, dass ich wie Opa irgendwie durch Köln fahre, sondern ich gucke halt einfach 3 oder 4 Mal, weil ich genau weiß, dass die Fahrradwege A beschissen sind in dieser Stadt, dass da auch nichts dran gemacht wird, dass die dann teilweise auf der Straße fahren müssten. So, und dann, und dann sind die schnell und dann fahren die auch und dann gibt's auch keine Klingel, genauso wie du erzählst. Sondern bist du der Arsch, wenn du dann der Nächste bist, warum dann ein weißes Fahrrad irgendwo an der Ampel steht.
Oh, hör auf, ja.
Und aber ist doch kacke. Weißt du, und anstatt, dass dann irgendwie die hinter dir fahren, da ein Stück weit Verständnis für haben. Und ich fahre super gerne Auto. Ich fahre super gerne schnell, da wo es geht. Alles gut. Und ich glaube, man kann auch mich als zügigen Autofahrer beschreiben. Aber was da passiert, ist dann auch im Genick hast du schon die Nächsten, die nicht schnell genug in die Innenstadt kommen. Oder auf einen Milli oder keine Ahnung. Was mich nervt mich das so? Das ist ja, ich kann es total
so
verstehen.
So asozial irgendwie, ja, voll, ne? Weil voll, ich meine, jeder hat ja, es gibt ja nicht mal die Guten und die Schlechten, weil die Radfahrer haben es echt nicht leicht in Köln. Ich bin selbst ja viel Radfahrer und das ist echt wirklich eine Katastrophe in dieser Stadt. Wir haben wirklich wenig Strecken, wo man vernünftig gesund Fahrrad fahren kann. Ich habe jeden Morgen Herzklabaster, weil meine Kinder zur Schule fahren, weil es auf dem ganzen Weg von unserer Haustür bis zur Schule nicht einen einzigen Radweg gibt. Nicht einen. Also entweder fahren die auf der Straße oder auf dem Gehweg, was echt beides total doof ist. Die Autofahrer müssen ewig gucken. Es ist zu eng. Die Straßen sind zugeparkt, sind eigentlich zweispurig, aber nur noch einspurig, weil so viel geparkte Fahrzeuge da stehen. Also Köln ist wirklich eine Katastrophe, was den Verkehr angeht. Wird auch, wie du sagst, überhaupt nichts dran gemacht. Anderes Thema. Aber sagt uns das, wir müssen halt aufeinander Rücksicht nehmen und wir müssen miteinander Hand in Hand arbeiten statt gegeneinander. Was bringt mir das denn, einfach dann so grob und asozial so rücksichtslos mich zu verhalten? Das bringt doch nichts. Im Gegenteil, dann fangen wir noch an, uns gegenseitig zu bekriegen. Wir haben ja schon genug mit der ganzen Infrastruktur zu tun.
Ja, voll.
Und also wie gesagt, ich hatte schon einen, der hat meiner Tochter wirklich den Mittelfinger gezeigt. Das kann so, da weiß ich überhaupt nicht mehr, was da los ist.
Kann man nichts mehr zu sagen.
Ja, eine Achtjährigen, ne? Also.
Ja, klar.
Das heißt
ja,
doch keinem ja, Kind den ja. Mittelfinger, wie arm bist du? Mhm. Also. Jetzt kann ich drüber lachen, aber an dem Tag, ich sag dir, wäre ich so schnell wie er gewesen. Ich hätte ihn da runtergetreten. Mhm. Da hätte ich wirklich kein Problem. Ich wäre ausgerastet. Das ist einfach ein Verhalten. Ah. Wie kannst du da noch in den Spiegel gucken? Naja, so, und jetzt den Hund getreten. Also, na, das war mein Hundemoment der Woche. Ich fahre mich wieder runter, ich kann nichts dran ändern, aber ich wollte mich jetzt irgendwo auch mal aufregen, jetzt rege ich mich hier bei dir auf. So.
So.
Jetzt bist du gut. Dran. Ich hoffe, du hast keinen Aufreger dabei. Sonst wird das hier voll der Hate-Podcast.
Nee, ich setze da was entgegen, weil es ein wunderschöner Moment war.
Ach, danke.
Und vielleicht kriege ich dich da wieder runter und vielleicht kannst du nachvollziehen, dass mein Herz zerplatzt ist. Es ist so, dass wir hier irgendwie nicht mehr so hinterherkommen mit dem Garten. Und dann gibt es jemanden, der einfach super, super gerne Gartenarbeit macht und der jetzt auch nicht so die richtig gute Perspektive hat und aus Syrien kommt. Und wir wissen alle, wie in Syrien die Situation ist. Inzwischen ist er gerade weg. Trotzdem weiß man nicht so richtig genau, wie es da weitergeht. Und ja, und das war jemand, der irgendwie an der Tür klopfte und sagte, können wir nicht irgendwie, habt ihr nicht irgendwie Dinge zu tun? Und dann haben wir uns lange unterhalten. Dann haben wir einen Weg gefunden, wie wir das auch gut aufgleisen können, alles. Und seither ist er Teil irgendwie unserer Familie, kann man schon fast sagen. Und ist ein großer Hundefan, muss er glaube ich auch sein, weil es nicht anders geht in diesem Haus hier. Und gestern war es so, die Sonne schien, es war immer noch recht kalt und es mussten ein paar Dinge gemacht werden. Ich war schon draußen im Garten und war schon irgendwie am Rumfriggeln. Und plötzlich sah ich, und das ist immer anders, wenn Bilbo sich wahnsinnig freut, dann wird er immer wahnsinnig flach, dieser Riesenhund. So, und dann siehst du richtig, wie dieser ganze Hund sich bewegt, also freut, weil der ganze Rumpf dann in Wallung ist. Und ich hörte nur mit diesem Akzent, Bilbo, Bilbo, Bilbo. Und also jemand schrie wirklich von Weitem, als er angekommen ist, nach Bilbo. Und Bilbo freute sich wie ein Schnitzel und rannte und wackelte, also beides gleichzeitig. Und er fiel quasi Armut so in die Arme rein. Und dann haben sie sich wirklich so, und Armut hat ihn dann wirklich für lange gedrückt und keine Ahnung. Und Armut sagte dann, bester Hund, bester Hund. Mhm. Und wo du dann so merkst, irgendwie, da ist einfach eine Connection irgendwie so zwischen Hund und Mensch. Und eine sehr spezielle und eine sehr gute, und da ist Bilbo ja auch sensibel genug, dass er einfach auch explizit auf solche Menschen ganz anders reagiert als auf viele andere. Und das war wieder einmal mehr einfach schön zuzugucken. Du stehst dann so unten, ein bisschen am Hang und guckst dir das an und denkst so, boah, wie schön ist das, dass so ein Hund nicht nur dir selbst was geben kann, sondern auch immer wieder in regelmäßigen Abständen, nicht nur in der Familie, sondern auch außerhalb der Familie dann Menschen glücklich machen kann, einfach nur durch so kurze Momente. Und das sind ja die Hundemomente der Woche, die uns aufladen, die uns im Alltag immer wieder begegnen, wenn wir mit Hunden zusammenleben und wenn wir den Blick dafür haben. Und ja, dementsprechend war das ein runder, schöner Sonntag. Und so begann der Sonntag quasi. Also insofern
war es herrlich.
Ein fantastischer Sonntag.
Und die Sonne schien?
Und die Sonne schien?
Ja, jetzt ist perfekt.
Und die Sonne schien und der Himmel war richtig blau. Also es war immer noch kalt, aber es war tolles Wetter.
Ja. Wie wunderbar.
Ja, und da dachte ich mir, ehrlich, solche Momente braucht es mehr. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich eine Situation hatte, wo eine Frau, die immer einen Hund dabei hatte, der, ich will das jetzt nicht so in der Tiefe beschreiben, weil ich könnte gut sein, dass der ein oder andere weiß, was ich meine, und ich möchte es ganz gerne so ein bisschen anonym halten, weil ich die Frau wirklich über die Maßen mag. War aber so, dass sie immer einen Rassehund hatte und dieser Rassehund hatte dann irgendwann Probleme mit den Gelenken, auch in jungen Jahren schon. Und ich sah ihn nicht mehr, aber ich sah sie mit einem neuen Hund der gleichen Rasse. Und ich habe ein paar Mal gefragt, so, wo ist denn der Hund? Und sie sagte, ja, ach, der ist, erstmal sagte, er ist jetzt zu Hause und ich gehe nur kleine Runden mit ihm und so weiter. Ich sah ihn aber über lange, lange Zeit nicht und immer nur, sah ich sie mit dem neuen Hund. Und dann habe ich, irgendwie, weil es mir auch irgendwie wehgetan, aber ich dachte so, hä, aber das ist ja krass, da kann der Hund gar nicht mehr raus. Und dann sagt sie, nee, er wäre jetzt woanders, bei einem Familienmitglied in einer anderen Stadt, weil da gibt es Spezialisten, die sich damit auskennen würden, mit diesem Phänomen, Gelenk und so weiter. Und du denkst so, manchmal hast du so ein Gefühl auch, manchmal, dass du denkst, das stimmt was nicht.
Mhm.
Und du solltest vorsichtig sein mit Beschuldigungen, du solltest vorsichtig sein mit zu sehr Sicherheit in deinem Kopf. Kann manchmal auch ganz anders sein, aber irgendwie hat mich das Gefühl nicht losgelassen. Da ist nicht, dass jemand vielleicht, weil es ihm selbst wehtut, nicht so richtig ehrlich mit dem, was er da gerade sagt. Und das kann ich total verstehen, weil wenn jemand wirklich, wir wissen, glaube ich, alle gut genug, dass wir uns manchmal auch was vormachen, auch das gehört zum Menschen dazu, dass wir Dinge manchmal auch bewusst nicht sehen wollen, wie es unseren Hunden geht. Also ich bin ganz safe einer von denen, die vielleicht in der einen oder anderen Situation zu spät reagiert haben, weil ich dachte, das geht schon gut. Im Nachhinein würde ich so nicht mehr machen. Da bin ich sofort mit dabei. Und da beginnt es ja eigentlich schon, dass wir uns selbst manchmal gegenüber nicht ehrlich sind, weil es uns verletzt, weil es uns schmerzt, weil wir Konsequenzen fürchten, weil wir, keine Ahnung, das geht ja in der Erziehung los. Und wir alle haben die tollsten Kinder der Welt und wir haben aber auch alle die tollsten Hunde der Welt. Das ist nun mal so. Und ist das wirklich so? Und ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast, wenn du so ein bisschen in deine Historie guckst als Hundetrainerin.
Ja, ich glaube halt, der Mensch neigt schon dazu, sich Dinge entweder schön oder schlecht zu reden, so wie es gerade besser passt. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also bei der Gesundheit der Tiere, bei der Erziehung, bei der Rasse, bei Hunden, die wieder abgegeben werden, mit den allerabgefahrensten Gründen, warum die wieder abgegeben werden. Die Wahrheit ist oft nicht dabei. Weil man vielleicht sich dabei erwischt, sich selber unwohl damit zu fühlen, dass man möglicherweise vielleicht etwas falsch gemacht hat. Und das kann ich nachvollziehen, weil es ist unangenehm, wenn man erkennt, dass man vielleicht aus egoistischen Gründen einen Fehler gemacht hat oder wenn man vielleicht zu faul war oder weil man trotz einer Warnung irgendwie was gemacht hat, was jetzt irgendwie einen Schaden anrichtet oder so. Dann fühlt sich das blöd an. Das zugeben zu müssen, wäre aber schon besser. ja, also hängt immer so ein bisschen davon ab, was es ist. Ich erlebe das natürlich total viel im erzieherischen Bereich. Da finde ich das immer super, also da betrifft mich das persönlich immer sehr, wenn Hunde schlecht dargestellt werden, weil irgendwas Erzieherisches nicht gut läuft. Mhm. Und am liebsten habe ich das, wenn einer sagt, ich habe ja alles versucht oder so. Und dann guckst du halt netto auf die Zeit, die sie gemeinsam hatten und denkst dir so, wie kannst du denn in der Zeit alles versucht haben? Ist ja Wahnsinn. und vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Wiederholungen wir noch brauchen und wie genau man Sachen erklären muss und so, dann kommt das einfach faktisch nicht hin. Und dann wird der Hund immer so, ja, das mit dem geht das nicht, der ist so und so. Und dann wird der meistens halt einfach schlecht gemacht. Und das gefällt mir gar nicht. Also das mag ich halt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich gebe zu, dass ich zum Beispiel bei meinem damaligen, also bei meinem bisher größten Problemhund Nano, warum war das der größte Problemhund? Nicht, weil er die größten Probleme gemacht hat, sondern weil ich am wenigsten einen Schimmer hatte, wie ich da was gegen tun kann. Das war noch vor meiner Zeit als Hundetrainerin. Und da hatten wir wahnsinnig viel Probleme mit dem Hund, die im Nachhinein gar nicht so groß waren, aber für uns damals echt riesig und überhaupt keine Ahnung, was wir tun können dafür, dagegen, wie auch immer. Und wir hatten dann auch noch eine Hundetrainerin da gehabt, die uns damals noch bestätigt hat, dass der Hund total schwierig ist. Und da neigt man dann schon dazu, auch zu sagen, ja gut, dann ist das so, der Hund ist so. Und dann müssen wir halt irgendwie die, also in dem Fall damals war dann die Frage, ob ich mit diesem Tier einfach alleine lebe und ausziehe, weil er mit anderen Menschen nicht klarkommt. Boah, wir haben es anders gelöst halt, ne? Wir haben dann doch gearbeitet und ich habe ja dann auch angefangen zu studieren und mich mit Hundeverhalten zu beschäftigen. So konnten wir es wunderbar lösen, aber das fühlte sich schon schlimm an und ich weiß auch, dass der hat Sachen gemacht, die mir sehr unangenehm waren. Und dann war das naheliegend zu sagen, dass der so ist und dass ich nichts dafür kann. Aber eigentlich konnte ich sehr wohl was dafür, weil im Nachhinein habe ich ja ganz viel geändert und dann hat er das Verhalten ja auch nicht mehr gezeigt. Also folglich lag es ja nicht an ihm, sondern an mir. Und selbst wenn ich dann, was ehrlich wäre ja zu sagen, ja, das ist ein Problem. Und ich bin der Sache noch nicht gewachsen und ich weiß gerade noch nicht, was ich tun kann oder soll. Ich bin noch nicht so weit oder es ist im Moment, kann ich das nicht leisten. Somit tragen wir beide irgendwie unseren Teil dazu bei, dass es jetzt gerade so doof ist. Aber nicht dann so blöd dem Hund in die Schuhe schieben. Und was ich halt ganz häufig halt erlebe, ist, dass Hunde angeschrien werden oder dann die so schlecht gemacht werden. Der Hund ist so und so und der Hund, der kann dies nicht oder der Hund, der ist ja ganz unmöglich. Und dann schaust du dir an, wie die Leute mit dem Hund arbeiten. Das ist eine sehr unfaire Arbeitsweise oder dem Hund wird einfach faktisch nichts erklärt, nichts beigebracht. Und dann wird aber nie hingegangen und gesagt, wir harmonieren gerade nicht. Also wir schaffen das gerade zusammen nicht, sondern dann ist der Hund immer derjenige, der das verursacht, der schuld ist. Und das finde ich total unehrlich, ne? Weil ich glaube schon, dass jeder weiß, das ist ja wie bei Kindern. Es kommt ja kein Kind auf die Welt und ist schlecht. Niemand ist einfach schlecht oder ist böse oder das ist das Umfeld oder das Elternhaus oder was auch immer. Das sind die Umwelteinflüsse, die das bedingen, dass ein Kind sich verhält, wie es sich verhält. Und das ist ja nicht im Kern einfach ein schlechter Mensch. Das passiert über Jahre, über Erfahrungen, über vielleicht Fehler, die passieren in der Zeit. Und da geht man ja, kann man ja auch nicht hergehen und sagen, das ist ein schlechtes Kind. Das und so sollte man das auch mit einem Hund nicht machen. Niemand ist einfach schlecht, sondern die Bedingungen waren schlecht oder die Umstände waren schlecht und das Kind oder der Hund oder der Mensch reagiert darauf und entwickelt möglicherweise auch Störungen oder so. Aber dieses Bewerten und dann auch so die Schuld von sich schieben. Also ich habe damit nichts zu tun. Ich habe ja mein Bestes gegeben. Ich war ja ein super Hundehalter, ich war eine super Mutter, ich war dies oder jenes und ich habe damit nichts zu tun und das ist alles, hat nichts mit. Ich bin raus aus der Sache. Das finde ich halt ganz schwierig. Und ich verstehe auch, dass das sich blöd anfühlt, wenn dein Kind vielleicht Mist baut oder dein Hund noch weit davon entfernt ist, ein angenehmer Partner hier in der Gesellschaft zu sein, dann ist das halt unangenehm. Aber das ist nicht die Lösung, einfach die Hände hochzuhalten, zu sagen, habe ich nichts mit zu tun.
Es geht ja eigentlich ein bisschen in die Richtung vom Anfang vom Podcast, ne? Also und das, was ich gesagt habe, ist bei einem ganz schönen, wenn wir auch mal bei uns bleiben und bei uns anfangen würden. Und es ist immer so einfach, dann irgendwie alles, und das gilt ja nicht nur für Hunde, bei anderen festmachen zu wollen, die Schuld, so wie du sagst, da zu suchen. Und ich finde es auch unfair. Guck mal, wir haben irgendwann aus welchen Gründen auch immer uns dafür entschieden, mit Hunden zusammenleben zu wollen. Und ich gehe immer davon aus, dass wir dann auch, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir eine Verantwortung tragen und dass wir letztendlich auch wissen, dass der Hund hat sich domestiziert, das heißt, er hat sich uns angeglichen. Das muss man sich mal immer wieder auch vor Augen führen. Und das heißt, er lebt erstmal grundsätzlich gerne mit uns. Und wir sind an der einen oder anderen Stelle dann diejenigen, die, obwohl der Hund eigentlich gerne mit uns zusammenlebt, die so ein bisschen den Stab über ihm brechen, mal mehr, mal weniger, und ihn verantwortlich machen dafür, dass wir vielleicht manchmal einfach auch nicht die richtigen Reaktionen und Entscheidungen treffen. Und dass wir den Problemhund in Frage stellen. Dass wir Antworten suchen, wie schaffen wir es, den Hund anders hinzukriegen, anstatt dass wir mal die Frage stellen oder einmal mehr die Frage stellen, was fehlt uns denn eigentlich, dass wir das nicht so richtig gut hinkriegen oder dass wir auch die falsche Entscheidung getroffen haben. Und es beginnt ja manchmal auch von vorne schon das Problem, und wir haben in mehreren Folgen darüber gesprochen, wie suche ich denn eigentlich den richtigen Hund für mich aus? Und was ist denn der richtige Hund für mich? Und ist es vielleicht ganz gut, mal zu überprüfen? Und da ist für mich die Wurzel des in Anführungsstrichen Übels, ist das der richtige Hund für mich? Bin ich damit gut? Bin ich damit überfordert vielleicht sogar? Oder ist es so, das ist auch Teil der Wahrheit, manchmal zieht man es ja erst hinterher oder merkt man es erst hinterher. Und die Frage ist, was macht man dann? Und trotzdem beginnt es vorne, weil ich denke, sowas muss man eben auch einpreisen, dass es auch sein kann, dass es Situationen gibt, wo man, wenn es ein Hund aus dem Tierschutz ist, dann doch an Grenzen kommt und auch an Grenzen des Fachwissens kommt. Oder aber, dass es Situationen im Leben plötzlich gibt, die das Gefüge auseinanderreißen. Also Thema Scheidungshund zum Beispiel oder was auch immer, ja, wo Hunde dann plötzlich auch anders reagieren. Aber all das gehört eben einfach auch zum Leben dazu. Jetzt kann man nicht in die Glaskugel gucken und kann sagen, das und das wird dann und dann am 23.02.1900 passieren, sondern das sind dann manchmal auch spontane Situationen. Trotzdem bleibe ich dabei, liegt es an uns, das zu lösen und hoffentlich gut zu lösen. Und egal, ob es eine Trennung ist, egal, ob es auch ein Hund ist, der dann plötzlich eine Marotte entwickelt, vielleicht liegt es an uns. Und vielleicht ist es aber auch gut, dann auch ganz ehrlich zu sagen, und das ist ja dann die Grundvoraussetzung und das ist auch Teil des Themas, ganz ehrlich zu sagen, hier komme ich nicht weiter. Und auch ganz ehrlich zu sagen, nee, hier ist der Hund halt nicht, der, nicht einfach so, dass der mal schnappt, sondern mal schnappen ist halt auch nicht ehrlich, sondern da gibt es dann vielleicht ein Problem. Und das Problem ist zu lösen. Und mir fehlt manchmal so ein bisschen der Wille oder das, wie soll ich sagen, das Einschätzen, das Ehrlichsein, dass wir hier unseren eigenen Sachverstand mal auf Seite packen und mal wirklich nur zuhören, was in dem Fall jetzt die Hundetrainerin zum Beispiel sagt. Und das einfach auch mal durchzieht und auch einfach mal weiter bearbeitet. Und ist es das schlechte Gewissen, und das wäre die Frage so an dich, ist es das schlechte Gewissen, das uns dann teilweise mal irgendwie übermannt, überfraut, was auch immer, dass wir nicht ganz bei den Details in der Wahrheit bleiben? Ist es die Angst zu scheitern? Ist es, ich weiß es nicht, warum ist es überhaupt so?
Ich glaube, das hat voll viele Ursachen. Also je nachdem, worum es halt auch geht, ne? Also es kann sein, dass tatsächlich man ein schlechtes Gewissen hat, weil man weiß, man hat nicht ausreichend dafür, also getan oder ist nicht am Ball geblieben. Es kann aber auch ein Druck durch die Gesellschaft sein. Also häufig, und da bin ich mir sicher, ist das sogar vielleicht meistens das Thema, dass man gesellschaftlich ja bewertet wird anhand des Hundes, des Kindes und so weiter. Das heißt, von außen guckt irgendeiner drauf und dann siehst du schon einen Gesichtsausdruck am Blick, oder manche Leute schämen sich noch nicht mal, da einem einen Spruch zu drücken, erzieh mal deinen Hund oder ist der asozial. Ich meine, das kennen wir alle, ne? Also ich auch. Wie oft habe ich schon Sprüche gedrückt bekommen für meine Hunde oder dass ich die nicht irgendwo hinlasse oder wie auch immer. Oder früher, wenn ich mit den Hunden im Park gearbeitet habe und die nicht zum Spielen dahin gegangen sind, wie alle anderen, was habe ich mir da anhören müssen? Und das fühlt sich ja total schlecht an. Man muss ja mega resilient sein, um dann zu sagen, das halte ich einfach total gut aus. Die Gesellschaft bewertet dich permanent mit erhobener Nase, weil sie meistens selbst irgendwie nichts auf die Reihe bekommen, oder halt so einen total einfachen Hund. Also, und wenn ich sage total einfachen Hund, dann will ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass du vielleicht auch jemanden hast, der einfach auch nicht mit links erzogen ist, weil es vielleicht, ob das jetzt die Rasse ist oder ob das ein Hund aus dem Tierschutz ist oder ob das einfach ein Typ ist, der dich permanent hinterfragt und ein schwieriger Partner ist, ne? Und das ist die eigentliche Wahrheit, dass die eigentliche Wahrheit ist, dass jede Hund-Mensch-Beziehung total unterschiedlich funktioniert und jeder Mensch bringt was Eigenes mit, jeder Hund bringt was Eigenes mit, und ob das dann schnell zu einem Erfolg und einem gemeinsamen oder einem guten Miteinander führt oder ob das ein längerer Weg ist, ein härterer Weg ist, das ist total individuell. Deswegen ist das ja so albern, sich zu vergleichen, oder noch schlimmer, über andere zu urteilen oder sie zu bewerten. Das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Und das maßen sich aber super viele Leute an. Die rennen dann rum mit ihrem super erzogenen Hund und den haben sie total lehrbuchmäßig innerhalb von einem Jahr auf die Reihe bekommen. Und dann gehen die los und fangen an, hochnäsig andere komisch anzugucken, Sprüche zu klopfen oder ihren Hund überall abzuleihen, zu sagen, ja, meiner kann das ja. Und ihr könnt das nicht, ja, dann müsst ihr mal was dafür tun, bla 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 bla. Ja, weißt du, was der andere dafür getan hat? Naja, und der Druck, der von außen auf uns wirkt, der macht ja auch, dass wir dann uns schwer tun mit Ehrlichkeit oder Angst haben, wenn man ehrlich ist, vor der Reaktion. Und das heißt, eigentlich verbietet uns die Gesellschaft ja schon fast ehrlich zu sein, weil wenn man ehrlich ist, dann muss man damit rechnen, dass da irgendeiner sich über einen erhebt und einem schlechte Gefühle macht. Das ist ein Teil des Problems, würde ich sagen. Ist halt immer die Frage, wo muss ich oder sollte ich ehrlich sein und wo ziehe ich mir da diesen Schutzmantel an, indem ich vielleicht Dinge beschönige oder weglasse, was ich persönlich verstehen kann, ne, wenn ich auf dem Hundespaziergang auf irgendeinen Vollidioten treff, der meint, da sich über mich erheben zu müssen, dann erzähl dem, was du willst, mir total egal, musst du auch nicht ehrlich sein. Wenn du aber jetzt in einer Situation zum Beispiel in einer Hundeschule bist oder du triffst auf jemanden, der dir jetzt dich unterstützen soll, dann solltest du total ehrlich sein. Da braucht man auch nichts schönreden, da sollte man völlig ehrlich sein. Das ist am einfachsten für beide Seiten, damit man gut vorankommt und schön arbeiten kann. Da müssen wir nichts schönreden, weil dafür sind Hundetrainer ja dann auch da. Ein guter Hundetrainer bewertet das auch überhaupt nicht. Ich bewerte das höchstens, wenn ich dich dabei erwische, wie du mich anschwindelst. Dann werde ich das schon bewerten, dann werde ich das aber auch um die Ohren hauen. Dann werde ich auch sagen, ich sehe das jetzt ein bisschen anders als du. Ich würde jetzt mal sagen, du hast nicht alles getan. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, hast du gerade deinem Hund das auch richtig scheiße erklärt. Und deswegen ist jetzt gerade mal dein Hund nicht schuld. Und die meisten Menschen kommen aber damit auch wirklich gut zurecht. Und wir finden dann auch zu einem ehrlichen Miteinander. Aber das ist halt sowas, da muss man halt immer schauen. Oder auch beim Tierarzt. Da darfst du auch ehrlich sein. Da darfst du auf keinen Fall lügen. Was draußen auf der Hundewiese passiert, sei es drum. Da laufen so viele irre rum, die wirklich nur darauf warten, ihren Gossip und ihren mentalen Dreck loszuwerden. Und da weiß man ja nie, auf wen man trifft. Das ist blöd, wenn man auf jemanden getroffen ist, der vielleicht total bereichernd gewesen wäre, aber das weißt du ja vorher nicht. Da verstehe ich das total, dass man nicht alles nach außen trägt, nur halt in den Bereichen, wo man fachlich sich berät oder beraten lässt, da ist das schon gut, ehrlich zu sein. Und wie du schon sagst, jetzt auch diese Aussagen nach außen. Ich habe gestern erst erzählt bekommen von jemandem, den man lange nicht mehr gesehen hat, wo man sich so denkt, wo ist denn der eigentlich hin verschollen, der Mensch mit dem Hund? Da gab es Startschwierigkeiten. Das war für mich das klassische Beispiel. Ich habe mir das so schön bei Instagram angeschaut und mir da so ein Bild von gemacht, wie das ist, wenn der Hund kommt. Und dann kam der Hund und alles war anders. Und dann kam nämlich die knallharte Realität, was das bedeutet, wenn man einen Hund bekommt. Und da gab es ein unglaublich großes Drama eigentlich, weil das halt richtig, richtig anstrengend ist. Also zum einen, wenn du die ganze Zeit dachtest, dass alles total schön wird und man nur auf Wolke 7 schwebt und ich weiß auch gar nicht, woher dieses Märchen kommt, dann fällst du zum einen runter in die Realität und dann ist es halt ja auch noch ganz viel Arbeit, mit der du nicht gerechnet hast und die du auch eigentlich gar nicht leisten wolltest. Weil du hast dir das ja anders gedacht, deswegen warst du doch auch zum Züchter gegangen, hast dir doch auch einen Welpen geholt, genau wie alle bei Instagram. Nur, dass die bei Instagram gar nicht filmen, wie der dir dein Leben auseinandernimmt. Ne? Das haben die nämlich weggelassen bei Insta. Die sind nämlich auch sau unehrlich da. Und jetzt stehst du da mit dem Problem. Und ja, irgendwann verschwand dieses Gespann aus meinem Leben. Und man hat dann jetzt erfahren, der Hund ist zurück zum Züchter. Ja, gut, immerhin zurück zum Züchter und nicht ins Tierheim, das ist ja schon mal ganz gut. Und das ist schade, ne? Das ist echt, und das kommt durch die Unehrlichkeit letztendlich vor. Also du warst schon in dem Moment unehrlich, als du dir selbst eingeredet hast, dass das alles ein Spaziergang wird. Da hast du dich selbst belogen Dann hast du dich da noch unterstützen lassen durch Social Media, wo wir ja inzwischen, würde ich jetzt behaupten, alle wissen, dass das alles eine Scheinwelt ist und dass 90% der Dinge, die wir dort sehen, gar nicht real sind. Da will ich hoffen, dass das langsam auch mal bei jedem angekommen ist. Und dann ist das halt für einen Hund, das muss man ja auch mal so sagen, wie es ist. Es ist ja auch ein traumatisches Erlebnis. Ne? Von seiner Mutter, seinen Geschwistern, seinem gewohnten Umfeld mitgenommen zu werden, sich irgendwo an neue Menschen gewöhnen, da diese ganzen Schritte gehen, dann merken, dass da die Harmonie nicht stimmt. Damit, ich meine, man braucht sich nicht einbilden, dass Hunde das nicht spüren würden, dass sie ungeliebt und ungewollt sind. Oder dass einer nicht wirklich mit ihnen warm wird, sowas spüren Hunde sehr wohl. Das heißt, dann muss der Hund das alles irgendwie verpacken und dann wird er wieder weggeschickt und wieder in dem Fall glücklicherweise zumindest zurückgegeben an seinen Ursprung, und glücklicherweise leben Hunde ja doch auch ziemlich oder überwiegend im Hier und Jetzt, so dass ich jetzt einfach davon ausgehen möchte, dass dem Hund gut geht, aber dass das alles so gelaufen ist und so passiert ist, das hätte man schon vermeiden können. Und das ist die Wahrheit. Und die hört halt keiner gerne. Und ja.
Ich finde es, es ist auch schwierig und ich bin immer wieder auch überrascht darüber, dass es manchmal so schnell gehen kann. Ne? Also dass Menschen so wahnsinnig schnell begeistert sind und dann sehr schnell auch wieder überhaupt nicht mehr begeistert sind und es ist plötzlich dann noch irgendwie eine andere Entscheidung getroffen. Ich hatte das ja das ein oder andere Mal auch hier so im Freundes- und Nachbarschaftskreis. Da war der Hund der Superstar und es ist nicht übertrieben, eine Woche später war das der Teufel, der alle gebissen hat und der nur durchgedreht ist und keine Ahnung und man sich überhaupt nicht erklären konnte, wie das denn oder sein könnte. Und dann erfährst du dann im Nachhinein, dass halt einfach auch die Kinder entsprechend umgegangen sind mit dem Hund, dass Eltern nicht dazwischen gegangen sind und so weiter und so fort. Bis hin zu dramatischen Konsequenzen, zu denen es geführt hat, die ich hier nicht nochmal ausbreiten will. Aber mich erschreckt das jedes Mal. Und ich denke auch immer so, okay, warum ist es nicht möglich, einfach vielleicht nochmal einen Schritt zurückzutreten und vielleicht, bevor man sich einen Hund holt oder aber auch in dem Moment, wo Schwierigkeiten auftreten, dann nochmal genau hinzuschauen. Und natürlich tut das weh. Und natürlich ist Wahrheit auch manchmal etwas, was wir gerne verdrängen und wo wir nicht gerne hingucken. Und gerade bei der ganzen Emotionalität, die das Thema Hund hat, ist es natürlich auch irgendwo naheliegend, dass man dann die Dinge noch ein bisschen verromantisiert oder so. Und ich finde einen wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, das ganze Thema Netz und auch das, was uns manchmal auch propagiert wird, nicht nur was Rassehunde angeht, wie wahnsinnig toll dieser Rassehund ist und wie toll der Charakter ist. Und da werden dann so Eckpunkte beschrieben, wo du sagst, ja, das bin doch ich. Ja, so bin ich doch auch. Ich bin so wie dieser Hund. Und deshalb, ich bin voll so wie so ein Dudel. Und deshalb brauche ich jetzt auch so ein Dudel. Ja,
interessanterweise sind alle wie Dudel gerade.
Alle wie Dudel. Sind alle wie Dudel. Und vorher waren es alle waren total wie ein Weimaraner. Und vorher waren alle wie
Jack Russell.
Jean Jack Russell und auch eine französische Bulldogge. Nur haben wir andere Nasen. Aber ansonsten sind wir. Ja, und natürlich auf der anderen Seite auch wieder die Tierschutzorganisation, die es Gott sei Dank gibt, die aber dann teilweise auch, lies mal die Profile, das sind alles Familienhunde oft und das sind alles ganz liebe Hunde und Junghunde, typisch Junghunde, wie Junghunde eben einfach so sind und verspielt und knuddelig und süß und so weiter. Ich kenne die, ich habe mir das alles durchgelesen und ich habe manchmal gedacht, oh Leute, nicht ernsthaft. Es sind und bleiben, da kommt nicht der Zusatz, wenigstens der Zusatz, aber es sind Hunde aus dem Tierschutz. Aber sie sind bei uns hier in diesem Areal und nur das können wir dazu sagen. Wir wissen nicht, wie die reagieren, wenn...
Weil ich sagen muss, ein guter Verein tut das. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne das genau, auch diese Stories zu den Hunden, ich weiß genau, was du meinst, oft gelesen auch und gesehen. Aber es gibt halt eben auch Vereine, wo sehr wohl die Leute lange bevor die Verträge unterschrieben sind, echt aufgeklärt werden, wirklich gesagt wird, denkt dran, seid ihr Hunde erfahren, wir kommen jetzt mal zur Kontrolle zu euch nach Hause, dann kommt der Mensch nach Hause, bespricht mit den Menschen und sagt, ihr wisst schon, ne, das kann in alle Richtungen laufen, ihr müsst den Hund erstmal dreifach sichern, kann sein, dass er total in Panik gerät, dass er lange braucht, bla bla bla. So kenne ich das zum Beispiel auch von dem Verein, von dem ich Mika und Ronja habe. Da gab es sogar so Info-Videoabende, wo man sich hingesetzt hat und besprochen hat, wie die ersten Tage sind und so weiter. Also wo einem da der ganze Zauber schon echt schnell wieder um die Ohren fliegt. Mhm. Und dann vermittelt man vielleicht deutlich weniger Hunde auch als Verein, weil Leute dann doch auch wieder abspringen. Aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie, wenn sie dann einmal da sind, bleiben dürfen, auch zumindest eher höher, außer es hat sich da einer überschätzt, verschätzt oder der Hund war doch deutlich schwieriger als erwartet. Und ich muss dir eins sagen, ich finde das auch legitim, ne? Also ich finde es auch legitim, dass wenn du jetzt einen Hund aus dem Tierschutz holst und du sagst, ich erwarte jetzt auch nicht, dass da irgendwie ein völlig entspannter weiß ich nicht, Hund kommt, der mit einem quitt ist, so das ist völlig klar. Ich erwarte, dass das schwierig wird, aber es gibt ja da auch wirklich verschiedene Abstufungen von. Und es gibt Hunde, die kommen hier wirklich einfach nicht klar. Und das kannst du als Verein oder auch als Mensch nicht kommen sehen. Und dann kann ich das schon auch verstehen, wenn ein Mensch sagt, ich bin am Ende mit meinem Latein, ich bin am Ende mit den Kräften, wir haben jetzt Monate oder Jahre lang gekämpft und es funktioniert einfach nicht. Und wir müssen da irgendwie eine andere Lösung finden, dann ist das wirklich, wirklich traurig. Aber trotzdem muss man dann sagen, ist das in Ordnung? Ich finde es schon in Ordnung, dass ein Mensch ab einem gewissen Punkt sagt, ich habe hier meine Grenzen überschritten. Ich habe alles versucht und ich kann hier nicht weitermachen.
Klar, ja, ja. Klar.
Das steht Menschen schon auch zu. Mhm. Wo es gibt dann aber auch so Sachen, wo du dir denkst, naja, das war jetzt auch kein Härtefall, ne? Also wie oft ich wirklich Menschen vor mir stehen hatten, die bei Welpenjunghunden, das war das Beispiel, was ich eben auch meinte. Ich spreche nicht von wirklich schwierigen Hunden, weil es gibt auch Hunde, die sind wirklich schwierig und da beißt man sich die Zähne dran aus, als Trainer, als Mensch, wie auch immer, und es wird nichts. Dann ist das so. Dann ist das auch nicht eine Lüge, sondern ist das ein Fakt. Es ist ja nicht so, als gäbe es keine schwierigen Hunde oder Hunde, mit denen man nicht zusammenwächst. Also das soll man jetzt nicht falsch verstehen. Ich spreche aber von dem Standardhund. Also egal welche Rasse, egal woher, ein Hund ist ja ein Lebewesen und ein Lebewesen ist ja kein Computer oder eine Maschine, die wir programmieren und einstellen und dann funktioniert die so, sondern die tun Dinge halt. Die kommen auf Ideen, die machen Dummheiten, die hören nicht immer, wir müssen Sachen üben, wir müssen Sachen wiederholen. Der eine lernt schneller, der andere weniger schnell. Aber es ist, ich sag jetzt wirklich mal ganz blöd, einfach Standard. Ja, und die hunderten Hunde, die ich jetzt in der Hundeschule schon trainiert und gesehen habe, die hatten ja alle mehr oder weniger, der eine mehr, der andere weniger, dieselben Probleme, wenn man das Problem nennen möchte. Ich nenne es jetzt mal eher Verhaltensweisen, an denen Menschen sich dann reiben, wo man arbeiten muss, wo man wiederholen muss, um nachher irgendwann drüber lachen zu können, wenn man das durchgezogen hat. Ne, weil irgendwann guckst du auf das alles zurück und sagst, du meine Güte, wenn ich drüber nachdenke, was für ein Drama das da immer war. Und dann hat er uns die Wohnung zerkaut und der kam nie, dann ist er immer abgehauen und dann hat er dies und jenes gemacht und die Leute, die haben dann zwischenzeitlich einen Hund, der ist 4 und denken sich nur so, boah, Wahnsinn, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und das geht sogar so weit, dass die dann, wenn eines Tages der Hund verstirbt, weil der 15 war oder wie auch immer, und sie einen neuen Hund holen, sie dann vor mir stehen und sagen, also der andere, der war auf gar keinen Fall so. Doch, du hast das nur vergessen. Dein anderer Hund, der war auch ein normaler Hund, der hat das auch gemacht alles. Nein, der hätte das nie, das war ganz einfach mit dem. Nein, du hast das nur alles vergessen. Weil die Zeit so geil war danach mit dem Hund und du hast den glorifiziert und das ist auch gut so. Mhm. Mach weiter so, das ist auch super, super in Ordnung. Mhm. Aber dein neuer Hund ist nicht schlechter oder so, sondern der ist ganz genau wie der andere. Ihr müsst euch jetzt wieder da durchkämpfen. Und das ist halt sowas, was mir so wichtig ist, ist nochmal festzuhalten, dass man nicht diese, ich spreche immer von Schuld, weil das auch immer so rüberkommt bei mir. Der Hund ist schuld, dass wir Konflikte haben. Der Hund ist schuld, dass das nicht funktioniert. Also ich habe ja ihm das erklärt und er versteht das nicht. Also ist der zu doof oder dann ist der zu unaufmerksam, unkonzentriert, fahrig, bockig, wir kommen nicht zusammen. Also was man da alles hört. Und das ist echt unfair, wo man dann so sagt, nein, das ist nicht die Wahrheit.
Ja, und ich, gerade wo du sagst, habe ich gerade nochmal so ein Flashback gehabt und das ist genau so, dass ich hatte ja die eine Situation, da erinnerst du dich, das ist jetzt sehr lange her, dass als Dante kam und ich, der kam ja gar nicht klar und ich kam gar nicht klar.
Ja.
Und das war wirklich so an dem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich gebe dem jetzt nochmal. Und du hast denen gesagt, okay, wenn das nicht funktioniert, wenn du, ich war ja selber an dem Punkt, dass ich wirklich auch Respekt vor diesem Hund hatte, weil der
einfach. Ja. Das war auch deine Partnerin war ja auch echt verängstigt, ne?
Ja, es war auch wirklich eine Qualität, die wie der auf Spanien losgegangen ist und ich war auch plötzlich unsicher. Das ist wirklich so weit war, dass ich gesagt habe, nee, er kann hier nicht bleiben. Und dann kam es, soweit ich das noch in Erinnerung habe, einfach auch zu Telefonaten, die wir geführt haben und du auch gesagt hast, wenn das nicht geht, dann geht es nicht. Dann gesteh dir da auch ein, sei ehrlich mit dir und dann muss diese Konsequenz dann vielleicht auch her. Und das war deshalb gut, weil damit ist bei mir ganz viel auch frei geworden. Ja? Mhm. Also freigesetzt worden. Einfach die Möglichkeit zumindest zu haben, ehrlich zu sein und zu sagen, hier bist du gescheitert. Nicht der Hund, sondern hier bist du gescheitert. Hier kommst du an deine Grenzen. Und dann passierte ja wirklich genau dieser Wandel. Und ich bin mir sehr sicher, dadurch, dass ich ihn ja dann auf die Seite gepackt habe und innerlich abgeschlossen hatte und er das gespürt hat, dass er nicht mehr im Fokus ist und irgendwas gespürt haben muss, hat er ja dann diesen kompletten Turnaround geschafft und es sich von der ganz anderen Seite gezeigt. Vielleicht auch, weil er gemerkt hat, einfach, das wird jetzt hier sehr, sehr eng.
Ja, auch so eine Art Planungssicherheit wieder gespürt hat. Ja. Weil man ja als Halter in so einem Fall, wie jetzt beispielsweise bei euch mit Dante, das ist ja, du hast ja einen inneren Zusammenbruch menschlich, ne? Weil du hast, also es ist ja emotional wahnsinnig belastend und aufwühlend und traurig auch. Und diese ganzen Emotionen spürt der Hund total. Und das verunsichert den Hund natürlich noch mehr. Ein Hund, der verunsichert ist, der macht noch mehr blöde Sachen, wie jetzt beispielsweise bei Dante, wo sich das ja dann zuspitzt. Und wenn der Mensch dann wieder eine Art Sicherheit selber für sich hat, auch wenn es die Sicherheit ist, zu entscheiden, so, du hast jetzt noch, weiß ich nicht, eine Frist von so und so lang, wenn wir das nicht hinbekommen, dann ist hier Schluss. Dann kann das auch genau die Sicherheit sein, die zwischen euch wieder zu einer Stabilität führt, ne? Dass man wieder miteinander genullt ist sozusagen. Und genau was du gerade sagst, diese Ehrlichkeit, die du damals auch hattest, zu sagen, das ist hier super belastend und wir wissen, es ging ja auch eine gewisse Gefahr von ihm aus. Das ist wirklich völlig legitim und das ist die Wahrheit und das ist auch ganz wichtig, die so zu benennen und ein Mensch sollte ja auch nie Angst vor seinem Hund haben oder unsicher sein oder Angst davor haben, was der Hund tut mit einem anderen Hund oder so. Dass diese Ängste, die behindern eine Zusammenarbeit total und die verunsichern die Hunde sehr. Und entweder muss man dann an der Stelle auch stoppen, was auch völlig okay und legitim ist. Und das muss man sich auch zugestehen. Und ganz häufig, es gibt unheimlich oft dieses Phänomen, das ist jetzt ein kleiner, ich muss jetzt einmal kurz einen Exkurs machen, von Hunden mit hohen Aggressionen Menschen gegenüber. Und folgendes Szenario, du hast einen Hund, der ist ein paar Mal ordentlich nach vorne gegangen, hat vielleicht auch schon Menschen schwer verletzt oder Artgenossen, wie auch immer. Und das ist bekannt und deswegen der eskaliert immer komplett, der Hund, ja. Und man kann an den nicht dran und alle Menschen versuchen sich da an diesem Tier und scheitern. Und dann kommt ein Mensch durch Zufall, vielleicht ist das auch nur der Pizzabote, und der weiß das aber nicht. Und der sieht den Hund und denkt sich, ach, wie nett, ein Pfiffi, und rennt hin, streichelt den Hund, fängt an, den zu knuddeln. Alle halten die Luft an, weil denken, okay, gleich ist der weggefuttert und nichts passiert. Und das passiert ständig. Besonders in so Hundetrainerkreisen kann man das erleben, ne, weil man dann in großen Mengen an Hundetrainern philosophiert über dieses Tier und alle haben unheimlich Respekt, weil der hat möglicherweise auch wirklich schlimme Schäden angerichtet. Das heißt, auch als Hundetrainer trittst du natürlich sehr zurückhaltend, respektvoll, vielleicht auch verunsichert dann den Hund heran. Und das reicht dem schon, dass der so verunsichert selber ist, dass er auch auslöst. Kommt dann irgendein Mensch um die Ecke, der von all dem gar nichts weiß und sich nur denkt, ach cool, ein Hund, löst der Hund plötzlich nicht mehr aus. Weil der spürt diese Souveränität und Sicherheit des Menschen und das ist nur der Pizzabote, der gerade das Mittagessen für die ganzen philosophierenden Hundetrainer bringt. Also so Situationen passieren halt ständig überall. Und das hat ganz viel, hat unsere emotionale, und das ist das, was ja so verrückt ist an den Hunden, die spüren einfach so viel. So viel, also ich glaube, das ist dieser eine Sinn, der uns fehlt, weil die sind so auf uns ausgerichtet und die lassen sich so sehr auf uns ein, die Hunde, das, und die riechen, ich glaube, auch unheimlich viel von unseren Unsicherheiten wirklich olfaktorisch, dass sie halt durch unsere Unsicherheiten, durch unsere Ängste verunsichert werden. Und das blockiert ein Lernen, ein Arbeiten oder je nachdem kann das auch sogar zu Ärger führen. Und wir müssen selber aufgeräumt und souverän sein, um mit Hunden gut arbeiten zu können. Das ist total wichtig. Und deswegen ist das auch so wichtig, ehrlich zu sein. Weil in dem Moment, wo ich ehrlich bin und sage, okay, ich bin hier unsicher, dann habe ich doch schon mal was, wo ich dran kann. Da habe ich doch mal einen Ansatzpunkt. Das ist ganz wichtig.
Ein besseres Schlussplädoyer kann es eigentlich gar nicht geben, weil das eigentlich einfach auch das Elementare ist, dass man sich das eingesteht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich Dinge eingesteht. Dass man dann, wenn man nicht weiterkommt, eben nicht glaubt, der nächste Hundeexperte zu sein, sondern einfach dann sich Hilfe sucht. Oder einfach auch, Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Ja, und nochmal als wirklich Abschlussplädoyer, Hundetrainer haben auch Unsicherheiten. Ne, also zum Thema Hundeprofi. Auch jeder Mensch, jeder Hundetrainer, jeder Mensch macht Fehler, hat Baustellen, hat Ängste und das ist auch okay. Und man ist deswegen nicht unerfahren oder inkompetent, nur weil man verunsichert ist oder weil man vielleicht gerade nicht weiterkommt. Und sehr viele Hundetrainer gehen zu Kollegen und sagen, ich habe hier was, ich brauche eine zweite Meinung oder jemanden, der drauf guckt. Das ist total legitim. Das machen alle. Und das ist auch gut so.
Ich danke dir sehr für eine sehr ehrliche Folge heute. Und da, glaube ich, können einige was mitnehmen. Und danke dir für heute und freue mich auf nächste Woche schon.
Ich mich auch.
Auf ein frisches Thema. Hab eine gute Zeit.
Du auch, Mike. Bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.